Data Agenda Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Data Agenda Datenschutz Podcast. Heute ist der 10.11.2025 und wir reden mit Raffaela Ehlbauer. Sie ist die Trägerin des GDD-Preises 2025. Hallo, Frau Ehlbauer.
Guten Morgen, hallo.
Hallo. Ja, der Titel des Podcasts heißt KI als Lernprozess. Raffaela Ehlbauer erhält den GDD-Datenschutzpreis 2025. Und wie der Titel sagt, ist es ein besonderer Preis, der in einer besonderen Situation stattfindet, ist insbesondere eine besondere Lebenssituation für Frau Ehlbauer. Sie hat zwei Gründe heute irgendwie mitgebracht, wegen derer man herzlich gratulieren kann. Ich fange mit dem viel, viel wichtigeren an. Sie ist Mutter geworden kürzlich. Und ich gratuliere Ihnen von Herzen zu diesem schönen Ereignis. Ist, glaube ich, das Wichtigste. Geht's Ihnen gut?
Ja, mir geht's gut. Es ist alles ein bisschen eine Umstellung momentan, aber eine sehr schöne Umstellung.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ja, und der zweite Grund, das ist ehrlicherweise der, weswegen wir heute im Podcast zusammenkommen, ist, dass Frau Ehlbauer den GDD-Datenschutzpreis 2025 erhält. Und wir machen uns ja immer Gedanken darüber, welchen Menschen man den Preis verleiht. Und natürlich ist es so, dass es immer was mit Datenschutz, Privatsphäre ganz intensiv zu tun haben muss. Und der Anlass für uns, Frau Ehlbauer, den Preis anzubieten, war ihr Buch Dave aus dem Jahr 2021. Und da geht es um ein KI-System, würde es die KI-Verordnung etwas, untertreibend nennen. Das ist ein großes KI-Modell, das Bewusstsein erlangt. Habe ich das Setting richtig wiedergegeben, Frau Ehlbauer?
Es soll Bewusstsein erlangen, genau. Ob das stattfindet oder nicht, das klärt sich dann irgendwie und verklärt sich dann auch das Romans, aber es geht auf jeden Fall um eine Gesellschaft, in der das Ziel überhaupt ist, an dem eigentlich alle arbeiten. Also es geht um ein riesiges Labor, in dem zehntausende Menschen leben und versuchen eben Dave, diese erste künstliche Intelligenz, die Bewusstsein erlangen soll, zu programmieren. Und auf Dave werden irrsinnige Heilshoffnungen irgendwie projiziert. Also es geht auch darum, dass dieser Dave die gesamten Probleme der Menschheit lösen soll, ohne dass man eigentlich am Anfang genau weiß, was das für Probleme sind. Man kann die Außenwelt nicht mehr wirklich betreten, aber warum das so ist, das ist selbst für die BewohnerInnen dieses riesigen Komplexes ein bisschen undurchsichtig. Aber es geht auf jeden Fall darum, dass hier schon wirklich ein gesellschaftlicher Wandel stattgefunden hat, in der KI wirklich das Umfeld, in dem sich alles andere orientiert.
Ja, also man bewegt sich in so eine Art kollektives Bewusstsein unter Aufgabe der Individualität, so ein bisschen. Ist das so? Also das soll der Plan sein dieser Gesellschaft?
Es geht an einigen Stellen darum, dass quasi die gesamte Gesellschaft so aufgebaut ist wie Dave selbst. Also, jeder Mensch und sein individuelles Bewusstsein oder seine intellektuellen Kapazitäten sind eigentlich ein Teil dieser KI und ihr komplett unterworfen. Also das ist schon so ein zentraler Punkt, ja.
Ja, also das habe ich für mich rausgenommen. Und das war auch der Anlass, weswegen wir sie so geeignet fanden für den Preis. Denn das, was Sie beschreiben, das kommt natürlich auch ohne Privatsphäre, ohne Datenschutz, ohne Schutz der Privatsphäre aus oder nicht? Oder es hat da keinen Raum, sagen wir es mal so.
Ja, das ist eine gute Frage. Also die Frage ist, was Privatsphäre ist natürlich. Auf der einen Seite, ja, ich glaube, Sie haben recht. Also es gibt ein Überwachungssystem, das heißt Red ACLIS. Und das speist auch nochmal die Idee, was die Leute sozusagen abseits des Programmierens tun. Also es ist schon, es geht um eine sehr überwachte Gesellschaft auf jeden Fall. Und letzten Endes, also das, was passiert im Laufe des Romans, ist, dass Dave immer wieder abstürzt. Also der funktioniert nicht am Anfang. Und es gibt eben eine Hypothese, die heißt Personenhypothese oder Arbeitshypothese. Dave einem einzelnen Menschen nachgebildet werden muss, im Charakter nämlich, nicht im intellektuellen Vermögen. Eines Nachts wird nicht aufgeweckt, halt, dass er diese Person ist, dass er als der geeignete Kandidat festgestellt wurde, um diese Rolle zu spielen. Und ab dem Zeitpunkt ja, ist er quasi ein komplett transparenter Mensch und er muss alle Erinnerungen und alle seine Erlebnisse in Dave transferieren, um quasi seinen Charakter zu kopieren. Also das ist eine der Spielarten, wie dieses Thema Privatsphäre und Auflösung des Individuums vorkommt.
Mhm. Also er ist dann im Prinzip das Role Model, der dessen, was übrig bleiben soll. Ne? Ja, das ist in ganz vielen Facetten, ich kann es nur sehr empfehlen zu lesen, spannendes Buch, durchaus auch anspruchsvolles Buch in vielen Schichten und Ebenen geschrieben. Also insofern das Buch, was aus meiner Sicht eben oder aus unserer Sicht des Vorstands der GDD diesen Preis sehr rechtfertigt, weil es ich weiß gar nicht, ob es in die Zukunft blickt. Es ist ja eine Dystopie. Also natürlich blickt eine Dystopie in die Zukunft. Ob es so kommen wird, das muss man sehen. Aber wir reden natürlich durchaus von Plänen für sogenannte, gar nicht mal künstliche Intelligenz, sondern Stichwort wäre ja synthetische Intelligenz. Also synthetische Intelligenz ist ja noch was anderes. Das ist ja eine dem Menschen gar nicht mal nachgebildete Intelligenz, sondern eine ja eigenständig entstehende künstliche synthetische Intelligenz. Ist Dave am ehesten sowas oder ist das was anderes?
Gute Frage. Also ich meine, es gibt ja einen großen Plot-Twist in der Hälfte des Romans oder in, also es gibt ja quasi, am Ende ist ja alles nicht so, wie es scheint am Anfang.
Ja.
Also mir gefällt es auch sehr gut, irgendwie Bücher zu schreiben, wo dann etwas passiert, das eben einen Paradigmenwechsel nochmal hervorruft. Aber ich glaube, dass es am Anfang, ja, gute Frage, was hätten Sie denn als Kennzeichen der synthetischen Intelligenz versus künstlichen Intelligenz ausgemacht?
Ja, also bei dem Paradigmenwechsel haben Sie natürlich recht, ne? Das muss man ja nicht unbedingt verraten. Das ist ja eine Facette des Romans, ne? Dass es sich ohnehin, man rauskriegen muss, wo sich das alles abspielt. Ne? aber das, wenn man das mal auf der Ebene der, wenn man sagen, KI oder synthetische Intelligenz betrachtet, für mich wäre künstliche Intelligenz, die nach dem Vorbild des Menschen und die synthetische eben, die kein Vorbild im Menschen hat, sondern die eben, was Eigenes ist, wo halt irgendwie die Unbeherrschbarkeit nochmal so ein bisschen auf Steroiden unterwegs ist. Wir haben ja jetzt schon bei künstlicher Intelligenz es mit autonomen Systemen zu tun, mit Unbeherrschbarkeit, sich selbst programmierenden Algorithmen und Ähnlichem. Das ist ja das rechtliche Begriffsmerkmal von künstlicher Intelligenz. Und synthetische Intelligenz wäre etwas, was aus meiner Sicht was ganz Eigenständiges noch wäre.
Ja, ich glaube, dass Dave doch hier eher die künstliche Intelligenz darstellt nach diesen Kriterien, weil es so eine, also das wirkliche Ziel ist ja wirklich menschliches Bewusstsein zu erlangen und nicht irgendeine Form von Bewusstsein. Mhm. Und gerade deswegen, weil Dave ja deswegen funktioniert, weil er dann einem Menschen nachgebildet wird, glaube ich, dass es dann doch eher in diesem ersteren Begriff funktioniert. Mhm. Ja.
Also insofern, was das betrifft, machen Sie erstmal keinen Paradigmenwechsel.
Das stimmt. Ja. Also da geht's. Also was mich fasziniert hat, ist eigentlich dieses in den 50er Jahren geschaffene, also wie Dave zustande gekommen ist, ist, dass ich ein Paper gelesen habe über diese Dartmouth Conference of Artificial Intelligence und dass ich es so lustig fand, dass die Leute in den 50ern geglaubt haben, quasi das Problem unter Anführungszeichen der künstlichen Intelligenz in einem Sommer lösen zu können, wenn sie sich nur zusammensetzen. Und das hat eigentlich begonnen als eine kleine Parodie darauf. Deswegen, also ich glaube, es sind auch noch so parodistische Elemente drin, vor allem in Bezug auf den Wissenschaftsbetrieb und so weiter. Und das fand ich irgendwie so rührend und so naiv einfach, dass man geglaubt hat, Bewusstsein ist sowas Einfaches, dass man sich eigentlich nur ein paar Monate zusammensetzen muss. Und jetzt stehen wir da im Jahr 2025 und wir wissen eigentlich noch immer nicht, was Bewusstsein ist und ob Maschinen Bewusstsein erlangen können. Genau, also so, das ist die Genese gewesen in meinem Kopf.
Also das finde ich, also Maschinenbewusstsein erlangen können. Also ich habe kürzlich ein Interview gehört, da ging es um die Frage, können Maschinen denken? Nur eine Frage, das ist ein Format der Zeit. Und da wurde Richard Socher, ein nennenswerter KI-Forscher, gefragt, ob Maschinen denken können. Ich fasse das jetzt mal zusammen, vielleicht tue ich ihm auch Unrecht, ich hoffe nicht. Er sagte, naja, ich mache mir darüber gerade Gedanken und jetzt sage ich mal, Denken, Intelligenz, da bilde ich mal 10 Kategorien, was das jetzt ist. Und von diesen 10 Kategorien, da erfüllt KI 3 und deswegen kann KI denken. So, da habe ich mir gedacht, ja gut, das ist eine Definitionsfrage. Ne? Also ich muss ja nur das Paradigma verlassen und sagen, ja, denken ist ja gar nicht mehr denken, also können Maschinen denken. So, damit habe ich natürlich Thomas Kuhn so ein bisschen zwar angewandt, ne? Ich springe einfach aus dem Paradigma raus, aber eine kopernikanische Wende funktioniert ja doch noch anders. Da muss ja was hinter sein, was es auch gibt. Und das ist für mich, ich hoffe, ich bin da nicht so despektierlich gegenüber Richard Socher, aber so ein kleines, wenn wir sagen, in sich Geschäft, ne? Also wenn ich das nur definiere, was das ist, dann kann ich auch hinterhergehen. Und das stelle ich so ein bisschen fest bei auch David Deutsch und anderen KI-Gelehrten. Das ist ja alles eine Definitionsfrage letztlich. Und da geht man dann als Mensch vielleicht so ein bisschen hinterher und sagt, naja gut, dann haben wir vielleicht irgendwann eine Symbiose aus Mensch und Maschine. Wir müssen nur den Begriff der Symbiose ändern. Das ist ja ein Zusammenleben von zwei Mitgeschöpfen zum wechselseitigen Nutzen. Jetzt hat KI zwar keinen Nutzen und es ist auch kein Geschöpf, aber die Symbiose haben wir trotzdem. Also können Sie dem was abgewinnen, dass man sich das in Anführungsstrichen herbeidefinieren muss, das Bewusstsein?
Also eine Sache, die ich immer bemerke ist, dass eben die Frage von Dingen wie, was ist Intelligenz eigentlich, was ist Bewusstsein, was ist Denken, dass diesen Dingen, die ungeheuerlich komplexe Fragen sind, einfach viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Also dass es als eine Bagatelle dargestellt wird und auch ein bisschen eine grundlegende Möglichkeit von KI überhaupt nicht identifiziert. Also es ist ein bisschen wie bei Star Trek, wo sozusagen das Raumschiff Enterprise kann mit Überlichtgeschwindigkeit fliegen, obwohl es halt nicht so ist, dass es mit schneller als mit Lichtgeschwindigkeit fliegt. Fortschritt ist, sondern es ist eine grundsätzliche Frage dessen, was Lichtgeschwindigkeit zum Beispiel sind. Und ich habe das Gefühl, dass es hier genau dasselbe ist. Also die Möglichkeit, dass es vielleicht etwas anderes ist, als etwas, das algorithmisch gefasst werden kann. Die spielt überhaupt keine Rolle und da gibt es, glaube ich, auch einfach im Informatikstudium überhaupt keine Ausbildung diesbezüglich. Und dann wieder auf der anderen Seite auch gibt es, glaube ich, wahnsinnig viele Leute, die jetzt in den Medien über KI schreiben und sich überhaupt nicht die mathematische Struktur zum Beispiel anschauen und glauben, das ist alles unwichtig, weil wir sind jetzt quasi darüber erhaben und wenn nur mehr Programmierkraft da ist, also wenn nicht Serverkapazitäten da sind, dann wird sich das alles von selbst lösen. Aber ich glaube nicht, dass sich das von selbst löst. Ich glaube, das sind einfach hochgradig komplexe Fragestellungen, die ein disziplinäres Denken erfordern.
Ja. Das wird für wenige Menschen möglich sein, dieses transdisziplinäre Denken und das Durchdringen. Auf der anderen Seite leben wir eine Entwicklung, dass wir in der No-Code-Welt leben und was früher Programmieraufgaben waren, ja mehr oder weniger über natürliche Sprache heute jeder machen kann. Und ist es nicht ein bisschen so, dass die meisten Menschen mit KI, diesem komplexen mathematischen, wenn man so will, zustandslosen Konstrukt, irgendwie umgehen müssen? Und ich glaube, man geht damit um wie mit einem Mitgeschöpf, das man nie verstehen wird. Wenn ich ein Auto fahren will, dann kann ich das Auto verstehen, muss es aber nicht. Wenn ich auf dem Pferd reiten will, dann muss ich das Pferd besser verstehen als ein Auto, weil es autonom ist. Und das bedeutet, ich muss begreifen, warum es zur Seite springt, wenn es einen Regenschirm sieht. Ich muss begreifen, was die Autonomie ausmacht. Ich muss begreifen, dass in seiner Geschichte Menschen, die auf seinem Rücken sitzen, Raubtiere waren und wie Vertrauen es braucht und so weiter. Und ich glaube, kann man nicht von Menschen erwarten, müssen Menschen von sich nicht erwarten, mit KI auf diese Weise umzugehen. Also, weil wir werden sie ja nicht mathematisch durchdringen, aber in irgendeiner Form eine, wenn man so will, Distanz zu dieser, ist ja nicht wie ein Pferd. Das spricht ja nicht. Es ist ja nicht in unseren Gedanken aktiv. Aber es ist auf der anderen Seite eben autonom. Und insofern, ist das nicht der Weg, jetzt mal in praktisch?
Worauf ich mich jetzt vorher bezogen habe, sind Menschen, die KI programmieren. Also nicht der einfach, jetzt kein Nutzer, der irgendwie ein paar Mal pro Woche bei ChatGPT sich irgendwas herbeipromptet, sondern Leute, die das wirklich machen. Also ich persönlich glaube auch nicht, dass KI autonom ist. Oder was ich könnte, denke ich, auch argumentieren, oder wir könnten jetzt hier in ein Argument und gucken, ob sie autonom ist. Nach meiner Definition ist sie nicht autonom, also weil dass quasi Autonomie bedeutet, ein Nicht-Gemacht-Sein.
Ja.
Ein selbstständiges Wachsen. Und ein nicht selbstständiges Wachsen, wo es einfach so scheint, als sei sie autonom, als sei das Ding autonom, sondern ein selbstständiges Wachsen, so wie eine Pflanze wächst, ohne dass man was dazu tun muss. Einfach die Verwirklichung eines Telos, hätte man gesagt, im alten Griechenland. Ja. Und ich bin der Überzeugung, dass KI nur autonom scheint, indem ich unterscheide auch zwischen Komplexität und Kompliziertheit, aber dass es hier eine Kompliziertheit gibt eher, die, wo man sagt, wie soll ich sagen? Also wenn ich zum Beispiel einem Computer die Aufgabe stelle, jetzt eine ganz einfache Aufgabe, die schon seit Jahrzehnten mit solchen Systemen gelöst wird, möglichst große Primzahlen errechnen, dann nimmt das irgendwann eine Dimension an, wo das für den Menschen nicht nachvollziehbar ist, weil die Rechenwege so groß sind. Aber das heißt nicht, dass quasi das System, das am Anfang installiert wurde, der Algorithmus, der Primzahlen errechnet, dass der nicht transparent ist. Und genau. Ja. Also das heißt, ja, das ist schon eine grundlegende Unterscheidung für mich. Und nur weil etwas nicht mehr in seinem letzten Weg, Denkweg oder Rechenweg durchschaut werden kann, heißt das nicht, dass das Prinzip nicht durchschaut werden kann.
Ja, also wenn ich von Autonomie rede, dann rede ich von der Definition, die wir vorfinden im Recht. Und das ist halt die, mit der man umgeht. Und Autonomie bedeutet an dieser Stelle Ableitungsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit und das Verfolgen expliziter, impliziter Ziele. Sprich, der Mensch ist nicht der, der allein programmiert, sondern die Maschine programmiert sich selber. Und daraus entstehen dann für den Menschen nicht beherrschbare Ergebnisse. Und Autonomie ist natürlich ein Begriff, der sehr, komplex ist, und auf den würde ich mich auch gar nicht festlegen wollen. Das ist halt der Begriff, den die KI-Verordnung mir so
verstehe ich total.
Und da kann man natürlich trefflich drüber streiten, was das dann ist und ob da ein Telos drin sein muss und so weiter. Ein Telos sehe ich natürlich in dem, was KI macht, überhaupt nicht. Das ist völlig klar.
Also ja, rechtlich würde ich zustimmen. Das verstehe ich, dass das als Autonomie gefasst werden muss, weil sonst würden wir uns ja extrem verstricken in irgendwie rechtliche Verantwortlichkeiten, die so klar nicht vorliegen. Also das stimme ich schon zu.
Ja, und die Hervorbringungen, nennen wir es mal so, sind ja faktisch Ergebnis der Autonomie. Es ist ja wie bei einem Pferd oder bei einem Hund. Was das hervorbringt, als autonomes Wesen, ist ja auch, ich will nicht sagen ohne Telos, aber es ist zumindest mal nicht der Sinn des Menschen. Also kein Pferd möchte nach Südkorea reisen und Europameister werden mit seiner Reiterin. Das aus Freundlichkeitsgründen oder warum auch immer Tiere uns, weiß ich nicht, Gefallen tun in ihrer Autonomie. Also das meine ich eher. Und da sehe ich KI, denn die KI hat halt nichts Mitgeschöpfliches. Und da sehe ich in der Zustandslosigkeit, Emotionslosigkeit, die aber Zustände und Emotionen auslöst, ein ganz enormes Erfordernis, sich davon mehr oder weniger abzugrenzen. Ne? Und das aus den Gedanken, man kann es ja nicht fernhalten aus den Gedanken, aber eben Mensch, Maschine, Mensch, das kann man eben als Paradigma für sich entscheiden. Ich denke erst, dann hole ich mir einen Impuls und dann entscheide ich, ob dieser Impuls mich verbessert oder nicht.
Ja.
Und ja, also ich verstehe Ihre, wenn wir sagen, Bedenken mit Blick auf diese eine Autonomieebene, aber wenn man die andere nimmt, und das ist ja die in der Realität auch, wie soll man sagen, eine Behandlung braucht, ich muss ja irgendwie umgehen damit, als Nutzerin, als Nutzer, mit dem, denn es ist ja nun mal als Weltmaschine überall angekommen und es disruptive, oder hat es ja jetzt schon, ne? Also das ist in Gedanken, ne? Also ist ja was hier Harari sagt, ne, was den Menschen abhebt von anderen Lebewesen, ist, dass er Geschichten erzählen kann. Und keiner läuft hinter einem Menschen her, um einen Kreuzzug zu machen, aber viele hinter einem Kreuz. Und das Symbol ist es eben. Und Tiere haben keine Kreuzzüge und keine Kreuze. Ne, für die ist ja, kann man sagen, also ich glaube, ein Tier kann mit dem Satz was anfangen, es ist heiß, das wäre eine objektive Wahrheit. Mir ist heiß, das wäre eine subjektive Wahrheit. Aber mit dem Satz, die Hölle ist heiß, da kann ein Tier nichts anfangen. Das ist ein Satz für uns Menschen mit allen Vor- und Nachteilen. Und KI kann uns ja auch Geschichten von der heißen Hölle erzählen. Und das ist für mich eben eine Besonderheit. Also wie würden Sie damit mit umgehen? Sehen Sie das nicht als große Herausforderung für die Menschheit, jenseits der Frage, was ist Bewusstsein, dafür einen Umgang zu haben oder damit einen Umgang zu finden? Oder wie was würden Sie raten? Wie geht man damit um?
Das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, dass Tiere keine Geschichten kennen, das würde ich bestreiten, aber ich lasse es jetzt mal aus, weil ich glaube, es geht nicht darum, jetzt was Tiere machen.
Die Komplexität der Geschichten, ne, ist es für mich. Die Schiere kann da kommen, da laufe ich weg. Aber ich glaube nicht, dass...
Das ist halt ein menschlicher Geschichtsbegriff, der wahrscheinlich auch nicht für alle Menschen... Also das heißt sozusagen, ich glaube, dass der westliche Mensch sich mit bestimmten Arten von Mythen jetzt immer auszeichnen wollte und dass das nicht notwendig ist. Es ist weder notwendig, dass fürs Menschsein sozusagen genau diese Art von Geschichten erzählt wird, noch fürs Tiersein, dass diese Art von Geschichten nicht erzählt wird. Aber jetzt, um zurückzukommen auf KI versus Mensch, was, glaube ich, der tragende Punkt ist. Ich sehe ehrlich gesagt nicht, ich spreche oft auch mit anderen KünstlerInnen darüber. Und wir sprechen darüber, haben wir jemals ein einziges Kunstwerk, KI-Kunst gesehen, das interessant ist? Und die Antwort darauf ist eigentlich immer nein. Also das ist das Interessante, weil es wird so viel KI-Kunst gemacht. Und es ist so unfassbar viel Schrott und so viel Verstärkung von Unsinn in irgendeiner Weise. Das finde ich das Überraschende. Also das ist etwas, was mich wirklich an KI überrascht hat. Weil ich hätte geglaubt, dass es nicht geht, wo quasi KI uns das Leben erleichtert oder sozusagen die Dinge, die Maschinen gut können, stark verstärkt werden oder sowas. Und stattdessen sieht man, dass quasi der Hauptzweck ist eigentlich Entertainment und eine unfassbare Überschwemmung mit Schrott. Also ich habe vor kurzem einen Artikel darüber geschrieben auch, wie quasi das Internet prozentuell aufgeteilt ist zwischen Bot-generierten Unsinnsnachrichten einfach versus menschlicher Aktivität. Und das ist etwas, was mich extrem geschockt hat, dass quasi die Automatisierung von Sinnlosigkeit einen so großen Prozentsatz einnimmt in dem, was KI tut. Und ja, das sehe ich auch nicht. Also das, ich weiß es nicht. Ich denke oft drüber nach, warum das nicht in sinnvollere Bahnen gelenkt wird und warum gerade zum Beispiel Instagram und YouTube mit Milliarden von Content Pieces, die ein absoluter Blödsinn sind, überschwemmt werden. Also ich sehe die Gefahr. Also ich sehe genauso wie Sie die Gefahr, aber ich sehe sie, glaube ich, in was anderem. Ja, in einem überraschenden Turn of Events. Ja. Und nicht darin, dass irgendwie die KI jetzt unsere Gesellschaft übernimmt oder so Terminator-Fantasien wahr werden.
Ja. Also ich glaube, warum die Menschen das machen, diesen Content-Rubbish da raushauen, ist, weil er ihnen gefällt. Das ist ja sehr menschlich. Man kann jetzt sagen, das ist jetzt kein, wenn man sagen, besonders hervorstechendes, super, weiß ich nicht, Feature des Menschen, das zu tun, aber es ist, ich glaube, der Grund. Mhm. Mir völlig klar, das ist ja menschlich. Und dann potenziert KI die Möglichkeit noch an der Stelle. Dann gibt es ja viele gute Szenarien in der Medizin und andere, wo man sagen muss, also die KI hat in Anführungsstrichen Möglichkeiten, auf ihre Weise Daten, Ergebnisse rauszuholen, die der Mensch auf seine Art zu sehen nicht sehen kann. Und das wäre, wenn Sie auch andere Szenarien, finde ich. Also ich finde KI-Kunst, Gräser und Lenz, das sind deutsche Charakteristen, die hervorragend malen und sehr witzig sind. KI ist das ja gar nicht. Haben mir letztens gesagt, dass sie drauf und dran wären, ihre Malpinsel in den Main zu werfen, angesichts der ästhetischen technischen Möglichkeiten des Malteufels, ChatGPT. Also Sie haben recht, also Kunst ist natürlich ein Begriff, der größer ist als das. Aber es ist natürlich auf der anderen Seite eben auch ein Begriff, den ich damit natürlich auch ausfüllen kann, wenn ich es möchte. Also mit dem Technischen. Ne? Also es ist ja wie alle wertungsoffenen Begriffe von Religion über Kunst, über was auch immer, ja möglich, das da reinzulesen. Ne? Also da ich teile das, was Sie sagen, ne? Dass da keine Seele und auch keine in dem Sinne Qualität drin. Es ist ja auch kein Prozess, der aus künstlerischer Können oder sowas kommt. Ne? Ist ja nicht Karl Valentin, Kunst kommt von Können. Das ist ja nicht die Kategorie der KI. Es ist ja nur einfach irgendwie Rechnen. Und Sie sehen nicht das, würde man sagen, also gar nicht das Risiko, dass KI-Agenten und Ähnliches, also gibt's ja Dystopien oder Befürchtungen, dass KI-Agenten über ihre, würde man sagen, autonomen Möglichkeiten in den Stand geraten, Prozesse so zu verändern, dass sie der Menschheit schaden können? Diese Angst teilen Sie nicht.
Doch. Natürlich, also aber ich sehe KI als eine Automatisierung und nicht als ein originäres Schöpfen. Also damit meine ich, Wir wissen zum Beispiel, dass KI rassistische Stereotype verstärkt und sie nicht, wie es die Hoffnung war, vor vielleicht 10 Jahren oder 20 Jahren, wo quasi utopische Möglichkeiten vorgezeichnet wurden, diese Gegensätze aufhebt. Das heißt, wir haben jetzt nicht eine, zum Beispiel, dass jeder sich medial ausdrücken kann, dass es leicht ist, Videos zu machen, dass es leicht ist, Medien zu produzieren und so weiter. Das war die Utopie. Stattdessen verstärkt KI die Creators zum Beispiel oder die Influencer, die eh schon Millionen Stimmen haben, durch eine irrsinnig schnelle Möglichkeit zur Automatisierung, wenn man sich auskennt und wenn man sozusagen das soziale Kapital dazu hat. Und das, finde ich, ist das Schockierende daran. Also wenn jetzt zum Beispiel, also es gibt ja dieses berühmte Beispiel, dass dieser intelligente Chip in den unter den Wasserhähnen, zum Beispiel im Flughafen, erkennt, wenn Hände sich reiben, aber nur die Hände von weißen Menschen erkennt. Mhm. Und dann ist eben die Frage, ist das jetzt etwas, wo man sagt, na bumm, das hat quasi Rassismus oder das hat Vorurteile auf ein neues, interessiertes Niveau gehoben? Oder ist das schon etwas, das quasi der Mensch gemacht hat und das jetzt durch KI quasi so stark verstärkt wird, wie es niemals möglich gewesen wäre, wenn es diese Automatisierung nicht geben würde. Also insofern meine ich einfach, ich glaube nicht, dass das neu ist, was durch KI passiert, aber es gibt natürlich die Möglichkeit, das unendlich zu verstärken und dadurch wirklich neue Krisen hervorzurufen.
Ja, aber nochmal, Sie sehen nicht die Gefahr, dass durch die Möglichkeiten der, also was ich jetzt Autonomie nennen würde, der Ableitungsfähigkeit, der Anpassungsfähigkeit, auch schon innerhalb der Modelle. Also so ein Modell, das lernt ja, solange es entwickelt wird, dann kommt ein Deckel drauf und dann hat man in Anführungsstrichen ja ein totes Modell. Aber auch da hat man ja mit Blick auf die Hervorbringungen keinerlei Vorhersehbarkeit. Und die Frage ist doch ja auch die kann nicht, also ist es nicht ein Problem, dass junge Menschen sich dem öffnen, es als psychische Berater benutzen und vieles mehr. Und ja, wer weiß, wo dann die diese Autonomie dann am Ende des Tages hinführt. Denn das kann man doch für meine Begriffe, jedenfalls nach meinem, also wie ich die Informatik verstehe, Sie sagen es ja auch, ich kann ja nicht Einfluss nehmen auf das, was am Ende des Tages rauskommt. Ich kann natürlich die Wasserhähne mit einem Filter versehen und dann werden die Hände gleich erkannt. Das kann ich ja im Modell beireiten. Aber da werden ja neue Sachen kommen und die Frage ist halt, sehen Sie das nicht als Gefahr der KI an, dass sich da was durchbricht, was der Mensch überhaupt nicht mehr beherrschen kann, unabhängig davon, dass es Stereotype verstärken kann, die wir nicht wollen?
Ja, es ist ein bisschen eine Frage, die zwei Seiten hat. Also wenn Sie haben vorher gesagt, Sie meinen Autonomie im rechtlichen Sinne zum Beispiel. Das ist definitiv natürlich eine Gefahr. Das ist ein bisschen dieselbe Gefahr, wie Leute, also die Menschen nehmen KI ja, die nehmen eine weitaus größere Autorität und eine weitaus größere Kompetenz wahr, als KI wirklich besitzt. Also ich finde es zum Beispiel schockierend, wie viele Leute ChatGPT jetzt als Arztersatz nutzen. Beispielsweise. Und was passiert eben, wenn es hier zu Fällen kommt, wo Leute versterben, wo Leute ihre Gesundheit ruinieren, wer ist dann dafür verantwortlich, wenn das eben ein solches im rechtlichen Sinne autonomes System ist? Also das glaube ich schon, das sehe ich schon. Was ich nicht glaube, ist, dass diese Tendenzen oder das, was passiert, aus dem Nichts kommt. Also man kann natürlich sagen, um Gottes Willen, was, wenn Drohnen plötzlich einen autonomen Willen bekommen und dann um sich schießen und in irgendeiner Weise das Ganze zu einer absoluten Katastrophe führt. Aber ich glaube, wir sehen eben, dass das nicht passiert, sondern dass die weitaus größere Gefahr ist für mich, dass der Mensch KI, also dass es eine Scheinautonomie ist und dass es hier in Wirklichkeit doch eben die trifft, von denen der Mensch schon weiß, dass es sie treffen wird.
Ja.
Also verstehen Sie, was ich meine? Also,
ja, ja, ich weiß, was ich meine. Ja, ja.
Es ist natürlich die Frage, ist es ein Unterschied? Aber die Frage ist eben, müssen wir nicht bei der Menschheit ansetzen und bei den Ungleichheiten in der Menschheit, die eben verstärkt werden durch KI?
Ja, also ich verstehe den Ansatz total. Glaube aber, dass das Problem auf einer anderen Ebene liegt. Ich gehe auch mit, wenn Sie sagen, das ist eine Scheinautonomie, das ist mir völlig egal. Hauptsache ist, es ist nicht beherrschbar für den Menschen, nicht kontrollierbar. Und das, also das am Ende sind die Begrifflichkeiten für mich zweitrangig und muss ich nur einigen.
Auf ja, das aber das, Wort, glauben ne? Sie wirklich, dass es nicht, glauben Sie wirklich, dass es, dass man da seine Hände in Unschuld waschen kann und sagen, ah, das ist einfach nicht, das ist ein Zufall, das hat die KI autonom entschieden. Nee, nee. Glauben Sie nicht, dass ich zum Beispiel jetzt ein Elon Musk oder ein Alex Karp zum Beispiel von Palantir, mhm. wo riesige Militärkomplexe mit deren Software einfach versorgt werden, dass das nicht durchaus deren Entscheidung ist und die am Schluss sagen, naja, das hat die KI so entschieden, da haben wir überhaupt nichts damit zu tun. So
meine ich. Ich bin dabei, also das ist ein großes Haftungsproblem. Man sieht ja bei Trump, der die in Anführungsstrichen Wokeness in USA verbannen will, oder auch bei Musk, dessen Grok System Prompt sagt, Musk hat immer recht, dass der eben einfach aufgrund der Autonomie seines eigenen Modells eben nicht recht bekommt. Das klappt halt nicht. Und das ist, was ich meine. Also natürlich haben die eine Agenda, die Entwickler von KI-Modellen, KI-Systemen, und haben auch Möglichkeiten. Und trotzdem glaube ich, dass auch sie es nicht beherrschen können. Das ist, als ob ich einem Hund ein Stöckchen werfe, dass ich perfekt, den Hund habe ich perfekt erzogen, auf das Stöckchen bringen. Findet der ein Häschen, dann ist es einfach in seiner Genbasis, / Datenbasis, so eindeutig angelegt, dass er das Häschen bringt und nicht das Stöckchen, dass selbst der beste Prompter, Entwickler, Züchter des Hundes, ähnlich wie Musk, keine Chance hat, darauf Einfluss zu nehmen. Und das meine ich halt. Ich glaube, dass sich auch Leute, die KI-Modelle entwickeln, ja nicht ihnen gegenüber letztlich durchsetzen können. Und das
Aber das würde doch irgendwie implizieren, dass KI-Modelle von Anfang an oder auf irgendeiner Ebene wenigstens zweckfrei entwickelt werden. Und wenn wir uns jetzt aber zum Beispiel KI-Modelle anschauen oder riesige soziale Bewertungssysteme, wie zum Beispiel sagen wir WeChat in China, denn die sind doch von Anfang an auf die Bedürfnisse der kommunistischen Partei und der, also da geht keine Autonomie mehr. Das ist quasi ein Lebewesen, das im Reagenzglas entsteht. Also das ist wie Dolly das Klon schafft. Da kann sich diese Autonomie eben nicht entwickeln mehr, glaube ich.
Also das wäre jetzt, glaube ich, wirklich eine grundlegende Frage. Ist es wirklich möglich, dass ich in KI im Sinne der KI-Verordnung, die sich selber programmiert, keine Unbeherrschbarkeit ergeben kann? Also ich kann als Elon Musk in meinem Bot alles vorgeben, alles intendieren und trotzdem macht er was anderes, als ich will. Das heißt nicht, dass ich nicht eine gute oder schlechte Intention habe, wenn ich eine KI entwickle. Das heißt aber, dass ich was die Mathematik macht, sich im Prinzip von dem ablöst, was ich wollte, im Positiven wie im Negativen. Und das ist so, also so verstehe ich, wie man sagen, Autonomie dieser KI-Systeme, dass sie eben wirklich sich selbstständig machen nach Regeln, die wir nicht kennen. Wie ein Hund ein Häschen nach seinen Regeln fängt, wenn er ein Stöckchen suchen sollte, obwohl er ein perfekter Hund ist und die alle Gene hat, die er braucht, um das zu können und alles.
Ja, das ist, glaube ich, was anderes, weil es ist nicht möglich, von einem organischen Lebewesen alle Gene zu sequenzieren und genau zu wissen. Also wir wissen einfach nicht, was Gene machen. Wir wissen aber, es ist vielleicht ein unglaublicher Aufwand. Man würde 10.000 InformatikerInnen brauchen, um das jetzt bei so einem zum Beispiel beim Large Language Model zu durchschauen, aber es kommt.
Ist das so? Das ist halt
ja, eine Frage. Da bin ich der festen Überzeugung. Also, ich stelle Ihnen eine andere Frage. Die Leute, die Tschernobyl konstruiert haben, die haben auch nicht vorausgesehen, dass es zu einer Kernschmelze kommt.
Ja. Aber das ist wieder. Das
ist autonom. Also reicht es sozusagen, wenn sich Fehlfunktionen ergeben oder wenn wir nicht sorgfältig genug dabei sind, etwas vorauszusehen, dafür, dass etwas autonom ist? Oder ist das doch was anderes?
Ja, also es ist immer alles was anderes auch. Aber ein Vergleich kann ja nur hinken. Aber die grundsätzliche Frage, und das, also ich bin der Überzeugung, und das ist, was ich von allen Leuten höre, die sich damit technisch befassen, ist eben, dass die Gewichte am Ende der neuronalen Netze so in Anführungsstrichen, wie soll man sagen, nicht beherrschbar sind durch die Programmierung und auch nicht vorhersehbar sind, auch mit noch so viel Informatikern nicht, weil es eben einfach am Ende des Tages ein neuronales Netzwerk ist und mit einer wirklich auf einer ganz anderen Ebene, aber durchaus Vergleichbarkeit mit einem unbeherrschbaren Verhalten aus Genen. Also diesen Vergleich, den würde ich ziehen. Dass sich aus den Genen, ähnlich wie aus einer Datenbasis, wie soll man sagen, die Unbeherrschbarkeit ergeben kann. Wir reden auf ganz anderen Ebenen. Aber faktisch denke ich, dass es am ehesten so ist. Und Sie würden sagen, man kann das Ding beherrschen.
Nein, also die Sache ist die, ich glaube, wir reden von zwei unterschiedlichen Sachen. Ich rede davon, kann man es grundsätzlich durchschauen? Ja. Und ich bin der Meinung, ich glaube, das ist schwer anders zu argumentieren, dass jedes mathematische Modell im Grunde durchschaubar ist.
Ja, okay, als Modell.
So,
ja.
Aber Sie sprechen davon, ist es de facto durchschaubar? Mit unserem jetzigen Stand auch der Wissenschaft, und da stimme ich Ihnen natürlich zu, dass es nicht alles durchschaubar ist.
Ja.
Also das ist ein bisschen so, wie zu sagen, ist Krebs grundsätzlich heilbar? Und Sie sagen natürlich, nein, zum jetzigen Standpunkt ist es überhaupt nicht grundsätzlich heilbar. Und ich spreche sozusagen davon, na gut, wenn wir wirklich in der Lage dazu wären, alle Wenn-Dann-Prozesse zu durchschauen.
Ja, dann nicht bei oben. Ja klar, genau. Dann reden wir auf unterschiedlichen zeitlichen...
ja, genau, das glaube ich auch, ja.
Genau. Es ist ja losgegangen bei Dave.
Ja.
Und für mich ist das schade, dass es ist schön, dass Sie Ihr Kind haben und dass Sie alles Gute, aber dass wir uns jetzt darüber nicht unterhalten können in Person, finde ich schade.
Das wäre ja super gewesen.
Bei anderer Gelegenheit mal machen.
Genau.
Aber ich bin auf jeden Fall der ganz festen Überzeugung, nachdem wir jetzt hier, keine Ahnung, 40 Minuten geredet haben, dass es eine sehr, sehr gute Entscheidung war, Ihnen den Preis anzubieten, und freue mich sehr, dass Sie den angenommen haben. Gerade weil Sie von ganz anderen Prämissen teilweise aussehen. Das ist ein unglaublich bereicherndes Zustand, ne? Wenn Menschen aus unterschiedlichen Perspektiven versuchen, über dasselbe zu reden.
Ja, das stimmt.
Also, das ist klasse. Bevor wir aus dem Podcast rausgehen, würde ich gerne noch ein bisschen Ihnen erzählen aus der Laudatio für Raffaela Edelbauer von Katharina Zweig. Das ist eine Autorin, die sich auf populärwissenschaftlicher Basis mit KI befasst, und sie hat den DDD-Preis im letzten Jahr bekommen. Sie sehen schon, wir neigen mehr und mehr dazu, für das Grundsätzliche uns zu interessieren oder das toll zu finden, dafür Preise zu vergeben. Und was hat sie gesagt? Naja, sie nennt sie eine kluge Philosophin, die mehrfach ausgezeichnete Romane geschrieben hat, mit einem sehr breiten Profil der Themen. Ja, also englische Literatur, aber auch zeitgenössische Musik und vieles mehr, und auf unterschiedlichen medialen Wegen geschriebenes Wort, gesprochenes Wort, Inszenierung. Ja, das hat sie alles gesagt. Das stimmt, ne?
Na klar, ja.
Ja, nee, das findet sie gut, ich auch, ne? Und dann hat sie gesagt, ja, viele Preise gekriegt, ne? Also gute Preise aus dem so Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb, Publikumspreis oder den österreichischen Buchpreis 2021 für Dave. Ja, und dann sagt sie zu Dave, niemand weiß ja genau, wie es weitergehen wird. Und dann nimmt sie ihre T.S. Eliot-Zitate am Anfang und am Ende und sagt, naja, am Ende des Tages ist es doch, dass wir ein iterativer Zyklus, in dem Programmierer sich jedes Mal wieder neu mit der KI beschäftigen würde und dabei feststellen würde, dass er selbst Dave, hiermit schafft die Autorin das Bild einer Maschine als Abbild eines Menschen, die sie in ihrer selbst bewusst wird in immer kürzeren Zyklen. Stimmt das?
Ja, na klar, ja, auf jeden Fall. Also ich sehe meine schwierige Frage zu sagen, was nach Ende eines Buches passieren wird, weil es in irgendeiner Weise ontologisch auch was zugeht. Ja. Aber ja, auf jeden Fall, ich bin total stolz darauf, dass es einen Wikipedia-Artikel zu Dave gibt, wo sich Leute mit verschiedensten Interpretationen melden und wo es quasi so eine ganz lange Liste an unterschiedlichsten Ansichten darüber gibt. Aber ja, dieses Iterative ist ein wichtiges Moment auf jeden Fall.
Ja, absolut. Also ich kann nicht gut verstehen, dass das zu dem Buch gibt, weil ich habe es gelesen, habe auch Podcast dazu angehört. Ja, und da gehen die Leute ja schon sehr in die Tiefe mit ihnen und lösen sich ein bisschen von ihnen ab. Ich kann mir das auch sehr schön vorstellen als Mensch, der sowas geschrieben hat, wenn man das mitkriegt, ne, wie die Leute das bewegt, ne,
ja.
Und so, das freue ich mich, also für Sie, dass Sie das erleben, dass die Leute sich mit Ihnen auf diese Weise befassen, das ist natürlich wirklich auch ein schönes, ein schönes Feedback, finde ich, ne, das kann ich, also ist auf jeden Fall, ja, bestimmt schön. Ich würde sagen, das war ein besonderer Data Agenda Datenschutz Podcast. Klammer auf, alle, die zuhören, haben es mitgekriegt. Die Tonqualität war zwischendurch manchmal irgendwie so wie aus dem Eimer, ne? Frau Edelbauer hat das irgendwie inhaltlich perfekt gemacht, aber das hat so ein bisschen gerumpelt. Ich hoffe, dass das irgendwie nicht allzu störend ist. Haben Sie es auch mitgekriegt, Frau Edelbauer?
Ich habe es nicht gehört. Nein, bei mir klang es eigentlich durchgehend okay.
Ich wollte es nicht unterbrechen, weil es gibt manchmal so kam so Sachen. Aber wir aber es ist halt nicht irgendwie einfach so spannend gewesen für mich, dass ich es nicht unterbrechen wollte. Und ich hoffe, dass es durchkommt. Das menschliche Gehirn hat ja auch die Fähigkeit, so ein bisschen Versatzstücke zusammenzusetzen, auch wenn es, würde man sagen, dann so ein bisschen unterbrochen ist. Ich glaube, das kann KI auch nicht so gut, ne? Also aus, wie soll man sagen, Fragmenten irgendwas raten, ne? Aber wer weiß. Vielen Dank für diesen Data Agenda Datenschutz Podcast, liebe Frau Edelbauer. Zum Thema KI als Lernprozess. Rafa Edelbauer erhält den GDD Datenschutzpreis 2025. Und ich hoffe, dass Sie im nächsten Jahr die Gelegenheit finden, nach Köln zu kommen und dann die Laudatio zu halten für
Ihre
Nachfolgerin, Ihren Nachfolger. Ja, dann lernen wir uns kennen. Also mir hat das ganz viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Zeit und unser Gespräch. Ja, wie sehen Sie es?
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Auch nächstes Jahr, wer dann den Preis gewinnen wird, bin schon sehr gespannt. Und bedanke mich nochmal.
Ja, danke Ihnen. Alles Gute.
Dankeschön.
Persönlich und für alle, die uns zuhören, bis demnächst im Data Agenda Datenschutz Podcast.
Vielen Dank. Ciao.
Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.